Mumonkan, Nummer 30. Basos, dieser Geist ist Buddha. Daibai fragte Baso, was ist Buddha? Baso antwortete, genau dieser Geist ist Buddha. Mumons Kommentar. Wenn du unmittelbar die Bedeutung von Basos Antwort erfasst, dann trägst du Buddhas Kleider, isst Buddhas Essen, sprichst Buddhas Worte, vollbringst Buddhas Taten. Das heißt, du selbst bist Buddha. Immerhin, dabei verleitete nicht wenige, die Anzeige auf der Waage für das Gewicht selbst zu halten. Wie könnte er bemerken, dass allein schon die Erwähnung des Wortes Buddha unseren Mund für 3 Tage ausspült? Wenn einer versteht, einen sagen hört, genau dieser Geist ist Buddha, dann wird er seine Ohren verschließen und wegrennen. Mumons Gedicht. Blauer Himmel und heller Tag. Kein Herumsuchen mehr. Was ist Buddha, fragst du. Mit der Beute in der Tasche erklärst du dich für unschuldig. Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Was ist Buddha? Genau dieser Geist ist Buddha. Eine Antwort. Es gibt im Mumonkan viele verschiedene Antworten auf diese Frage, aber es geht mir jetzt gerade um diesen Aspekt. Und weil ich es mir heute einfach mache, lese ich euch einfach etwas vor aus Basuis Dharma-Worten und sage dazu, was mir dazu einfällt. Dharma-Worte. Wollt ihr der Pein des Rad des Lebens entrinnen, müsst ihr unmittelbar den Weg, ein Buddha zu werden, erlernen. Diesen Weg, ein Buddha zu werden, müsst ihr im eigenen Geist durch Satori verwirklichen. Was denn ist dieser Geist? Ihr dem vor der Geburt von Vater und Mutter und also auch vor der eigenen Geburt bestand er und besteht immer da bis heute unwandelbar und ewig als das ursprüngliche Wesen aller Geschöpfe. Also wird der Urantlitz genannt. Dieser Geist ist von Anbeginn von lauterster Reinheit. Wird dieser Leib geboren, so wird jener nicht neu erschaffen. Und stirbt dieser Leib, geht er nicht zugrunde. Er trägt kein Merkmal von männlich oder weiblich, noch hat er eine Färbung von gut oder böse. Da kein Gleichnis ihn erreicht, wird er Buddha-Wesen genannt, indessen Zehntausende von Gedankenvorstellungen entstehen aus diesem Selbstwesen, gleich wie Wogen im großen Meer, gleich wie Abbilder in einem Spiegel. Der Pein des Rad des Lebens entrinnen. Die Pein des Rad des Lebens besteht einfach darin, dass wir dauernd durch die 6 Daseinsbereiche gewirbelt werden. Im Westen herrscht ja oft die Vorstellung, dass eine Wiedergeburt etwas Schönes ist. Und eine große Freude darüber, dass mit diesem Leben nicht alles vorbei ist. Das ist ja das Tröstliche, was viele Leute dann auf Entfernung vom Buddhismus mitkriegen. Ist ja toll. Dann kommt ja ein neues Leben und dann werde ich wiedergeboren. Und da geht es dann weiter. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Eine frohe Botschaft für Leute, die Buddhismus nicht wirklich verstehen. Die sechs Welten sind der Bereich der Tiere, der Bereich der Höllenwesen, der Bereich der hungrigen Geister, der Bereich der Menschen, der Bereich der streitenden Dämonen und die Welt der Götter. Und alle diese sechs Bereiche sind Dinge, die man selbst bei sich erleben kann. Und alle diese Bereiche haben das Problem, dass sobald man versucht, sich darin einzurichten, dass man da wieder rausfällt. In den unteren Bereichen, Tiere, hungrige Geister, Höllenwesen, möchte man das vielleicht gar nicht. In der Hölle ganz bestimmt nicht. Die Hölle ist so ähnlich, wie Christen sich die Hölle ausmalen. Also einfach ein Ort der äußerst unangenehme Umstände mit sich bringt. Es gibt heiße Höllen, es gibt kalte Höllen, für jeden was dabei. Da möchte man also bestimmt nicht sein. Aus der Hölle möchte man raus. Das Reich der hungrigen Geister ist auch nicht angenehm, dass es nämlich immer mehr haben wollen, als man kriegen kann. Nie den Hals voll kriegen. Lange, dünne Hälse und Bäuche, die nie gefüllt werden können. Wenn wir hier in der Sendo essen und immer ein paar Reiskörner auslegen und auf dieses Brettchen legen, das ist genau für diese hungrigen Geister. Die können sowieso nicht mehr essen als diese paar Körner. Und sie ernähren sich auch noch vom Duft unserer Räucherstäbchen. Das mögen die auch gern. Das sind die einzigen Sachen, die den hungrigen Geistern ein bisschen helfen können. Also auch kein angenehmer Zustand. Tierwelt. Gerade wenn man Zen geübt hat, denkt man vielleicht, Tierwelt ist vielleicht gar nicht so schlecht. Tiere sind immer in Samadhi, machen sich keine Gedanken, die können gar nicht technisch das tun, womit wir unser Leiden normalerweise erzeugen, indem sie sich nämlich eine vorgestellte Welt vorstellen, mit der sie versuchen, die reale Welt zu manipulieren, was nicht funktioniert. Dafür fehlt es normalen Tieren einfach intellektuell, das können sie nicht. Das heißt, die sind immer genau in der Wirklichkeit, wo sie gerade sind und können sich nichts dazu erfinden. Außer die Tiere sind Haustiere und haben sich im vergangenen Leben karmisch weitergebildet und können sie ihre Fähigkeiten verbessern. Aber normale Tiere haben diese Möglichkeiten nicht. Gut, also diese Tiere sind immer genau in der Gegenwart, erleben genau das, was ist, bilden sich keine zusätzliche Welt ein. Eigentlich ganz gut, denkt man, wenn man Zen übt. Was ist das Problem mit der Tierwelt? Bankei hat das am Beispiel eines Hundes erklärt, der sich vom Tisch Essen mopst und hinterher verprügelt wird von seinem Herrchen, weil der Hund das nicht darf. Das Problem, was der Hund hat, wegen seiner mangelnden intellektuellen Fähigkeiten, kann es beim nächsten Mal auch nicht sein lassen. Das heißt, er kann aus seiner schlechten Erfahrung nichts lernen und nichts verbessern. Das heißt, das nächste Mal, wenn wieder ein Stück Fleisch auf dem Tisch liegt, wird es wieder mopsen und wird wieder Schläge kriegen und so weiter und so fort. Das ist das, was die Tierwelt dann auf Dauer doch etwas unbefriedigend macht. Man kann jetzt natürlich sagen, ist dem Hund ja egal, ist ja nur ein Samadhi. Aber es tut trotzdem weh, geschlagen zu werden. Also die Tierwelt ist es auch nicht. Und die Tierwelt ist auch insbesondere aus buddhistischer Sicht deswegen problematisch, weil Befreiung im Buddhismus immer über Erkenntnis geht. Und Tiere haben einfach nicht ausreichend Erkenntnisfähigkeit, um sich zu befreien. Genau wie das in diesem Beispiel von Wanke beschrieben ist. Sie sind nicht in der Lage, Ursachen und Wirkungen zusammenzubringen und daraufhin Unheilsames für sie selbst Schädliches zu vermeiden. Gut. Das waren die Bereiche, die sowieso nicht wünschenswert erscheinen. Jetzt kommen wir mal zu den streitenden Geistern. Die streitenden Geister oder Dämonen oder Asuras sind sehr mächtig. Mächtige Wesen. Mächtiger als wir normalerweise. Haben sehr viele Sachen unter Kontrolle. Können sehr viele Sachen beeinflussen. Haben aber das Problem, dass sie damit ständig beschäftigt sind. Sie müssen immer besser sein als andere. Sie ertragen es überhaupt nicht, wenn irgendjemand anders sich durchsetzt und müssen dann mit dem anderen kämpfen, sie Allianzen bilden mit anderen Dämonen, damit sie in dieser Situation nicht unterliegen. Sie müssen unbedingt sich durchsetzen, unbedingt Gewinner sein. Und obwohl sie davon leidenschaftlich erfüllt sind, nur von diesem Gedanken, macht es sie natürlich nicht glücklich. Das ist schon einfach deshalb gegeben, weil sie nicht allein sind. Wie wäre es nur ein Asura, der allmächtig wäre, wäre alles okay. Aber sobald es zwei gibt, die sich die Welt streitig machen, wird es problematisch. Letztlich sehr unbefriedigend. Ein dauernder Krieg. Über den Asuras, über den Dämonen, streitenden Geistern, gibt es die Götterwelt. Und von den Welten, die wir bis jetzt gehört haben, ist das wahrscheinlich, wo die meisten Leute sagen würden, ja, darum geht es eigentlich. Die Götterwelt ist einfach davon gekennzeichnet, dass sie sehr stabil ist, sehr langwierig, und dass sie einfach sehr schön ist. Alles, was da ist, ist schön. Alles schmeckt gut. Alles ist angenehm. Und die Götter sind nahezu allmächtig. Im Unterschied zu den Asuras, die dauernd damit beschäftigt sind, sich irgendwelche Positionen zu erkämpfen, haben Götter diese Positionen. Und ein Gott kann alles, was er möchte, sofort Wirklichkeit werden lassen. Ohne irgendetwas zu tun. Wir müssen ja immer komplizierte Sachen machen. Wenn wir zum Beispiel, wir wollen hier einen Shakuhachi-Kurs, wenn wir einen Ton aus einer Shakuhachi rauskriegen wollen, müssen die meisten von uns sich dafür quälen. Und sich mit den Widrigkeiten der Materie und unseres eigenen Unvermögens auseinandersetzen und damit arbeiten und sich verändern. Wir müssen über den Körper arbeiten, wir müssen über unsere Fähigkeiten arbeiten, wir müssen uns trainieren, sehr, sehr anstrengend. Ein Gott muss das nicht. Ein Gott will einfach, dass da ein schöner Ton rauskommt und der schöne Ton kommt raus. Und wenn er das nicht möchte, braucht er auch keine Flöte dafür. Fantastisch. Der Gott hat diese Fähigkeiten, weil er in seinem vergangenen Leben gutes Karma angehäuft hat. Ganz, ganz lange hat er Gutes getan. Heilsames, und irgendwann ist sein Konto so voll damit, dass man denkt, er kann das nicht mehr selbst aufgeben. Und eine weitere Eigenschaft der Götterwelt ist, dass es da kein Leiden gibt. Alle anderen Welten enthalten mehr oder weniger Leiden. Die Götterwelt enthält kein Leiden. Das tut nicht weh, da zu sein. Das ist einfach cool. Das ist wie gutes Heroin haben, bis ans Leben ist Ende, unverschnitten, ohne Nebenwirkungen und einfach die ganze Zeit in diesem Rausch bleiben. Immer angenommen, es gäbe so etwas. So ungefähr fühlt sich die Götterwelt an. Gut, was das Problem der Tierwelt ist, sagte ich schon, da fehlt einfach der Intellekt. Die hungrigen Geister sind die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie was zu fressen zu kriegen. Man sagt ja so schön, erst kommt der Hunger, dann kommt die Moral. Das heißt, die haben nicht, ähnlich wie die Tiere, nicht die Möglichkeit, ihr Leben positiv zu beeinflussen, einfach weil die Gier bei ihnen zu groß ist. Weil sie einfach auf diese Gier ansprengen. Jetzt hatte ich das Heroin gerade als Beispiel bei der Götterwelt. Aber wenn ihr hungrige Geister sehen wollt, müsst ihr einfach hier draußen auf die Straße gehen und euch Junkies angucken. Das sind hungrige Geister, die ganze Zeit damit beschäftigt sind, wo sie wieder Zeug herkriegen und davon nie genug kriegen können. Ja, Höllenwesen, Narakas, die sind einfach nur mit Leiden beschäftigt. Da tut einfach alles weh. Das kann psychischer Schmerz sein, körperlicher Schmerz sein. Das ist so fürchterlich, dass es nicht zu ertragen ist und dass es keine Möglichkeit gibt, oder fast keine Möglichkeit gibt, sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Die Welt der streitenden Geister ist deswegen ungünstig, weil man halt die ganze Zeit damit beschäftigt ist, seine Stellung zu behaupten, eine neue Stellung zu erkämpfen, seine Position auszubauen, immer darauf zu achten, dass nicht jemand anders genauso mächtig wird. Ein schönes Beispiel für einen Dämon ist Julius Caesar, der während des Gallischen Krieges durch ein gallisches Dorf durchging oder durchritt, ein erbärmliches Nest verglichen mit Rom, was damals schon eine Millionenstadt war. Und einer seiner Begleiter fragte ihn, was er denn von diesem Nest hier hält. Und Caesar sagte, er würde lieber der Erste hier sein als der Zweite in Rom. Also sogar in diesem winzigen Nestchen ist es ihm wichtiger, die Nummer 1 zu sein, als die Nummer 2 in der mächtigsten Stadt der damaligen Welt. Damit kann man schwer glücklich werden. Gut, was ist das Problem mit der Götterwelt? Die hat ja nun alles, was wir wollen. Die Götterwelt hat zwei Probleme. Das eine ist, auch die Götterwelt ist vergänglich, dauert länger, aber irgendwann hört es auf. Und das andere ist, es gibt kein Leiden. Das heißt, du hast als Gott überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen oder dich mit Befreiung zu beschäftigen. Wozu sollst du befreit werden? Mir geht's doch gut. Mir geht's doch gut. Und deswegen sagt der Buddha, Die beste Daseinsform ist die menschliche Daseinsform, weil sie ein Gemisch darstellt aus Erkenntnisfähigkeit einerseits und einem gewissen Ausmaß an Leiden, was dazugehört, Mensch zu sein, was aber zur Befreiung unbedingt notwendig ist. Wenn man Leiden nicht spürt, dann hat man keine Motivation, sich mit Befreiung zu beschäftigen. Und deswegen ist die Menschenwelt die beste. Klassische Buddhisten glauben wirklich, dass das abgegrenzte Welten sind, irgendwo draußen, dass man irgendwann so ein Wesen wird. Das kann man glauben oder nicht, ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass man diese Welten sehr einfach bei sich selbst finden kann. Tierwelt ist einfach stumm. Das ist einfach nur, wenn man seinen Geist abstumpfen lässt, wenn man sich nur um Fressen und Saufen kümmert, dann wird man in der Tierwelt wieder geboren. Dann ist man aber eigentlich schon in einer Tierwelt. Wenn man sich unkontrolliert seiner Gier hingibt und immer mehr will, dann lebt man in der Welt der hungrigen Geister. Wenn das eigene Dasein nur aus Leiden besteht, so dass man nichts anderes mehr tun kann, dann ist man gerade in einer Höllenwelt. Und das sind ja Situationen, die wir kennen, wo man einfach weiß, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Und wie lange so ein Leben dann geht, ist eigentlich egal. In dem Moment fühlt es sich einfach so an, als wäre es die Ewigkeit, die Höllenwelt. Nur Leiden, Schmerzen, Angst, Wut, Verwirrung, Höllenwelt. Oft genug. Streitender Geist. Jeder, der irgendwie versucht, im Leben, in der Gesellschaft eine bestimmte Position zu erreichen, ist mit streitenden Geistanteilen zumindest beschäftigt. Also wenn man in irgendeiner Form versucht, Karriere zu machen, eine Position einzunehmen, einen bestimmten Punkt zu erreichen, dann ist man sofort in der Welt der streitenden Geister. Das Schöne ist, dann trifft man auch gleich die anderen. Die sind nämlich auch da. Und Karriere kann man natürlich nicht nur beruflich machen, sondern man kann auch spirituelle Karriere machen. Man kann hier Karriere machen. Man kann Jiki-Jitsu werden. Oder genau wissen, wie die Rituale abzulaufen haben. Man kann Lehrer werden. Man kann mit den anderen Leuten, mit denen man zusammensitzt, vielleicht mit den Leuten, mit denen man zusammen angefangen hat vor ein paar Jahren, kann man prächtige Konkurrenzkämpfe ausführen. Möglicherweise auch, ohne dass das je offen ausgesprochen wird. Das kriegt vielleicht nie jemand mit, dass du mit jemand einen Konkurrenzfilm fährst, besser sein willst als der oder die, oder umgekehrt das Gefühl hast, der oder die ist immer besser, das verspricht man ja eigentlich nicht. Das heißt, dieser streitende Geistanteil, der kann sich auch unter Umständen vollkommen im Stillen entfalten und führt eben auch dazu, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die nicht wichtig sind und einfach ganz viel leidet. Und die Götterwelt erreicht man, wenn man jeder seines Glückes Schmied, sagt man bei uns, wenn man ein weises, vernünftiges Leben gelebt hat, Geld gespart hat, gesund gelebt hat, gut mit anderen Menschen umgegangen ist, das heißt, sich nicht in irgendwelche Konflikte reingebracht hat, dann hat man irgendwann so viel Geld, dass man sich ein Haus kaufen kann. man keine finanziellen Sorgen hat. Das Haus schützt einen vor anderen Menschen, die Leiden bedeuten könnten. Weil man gesund gelebt hat, ist man auch vor Krankheiten geschützt. Und Sachen, die man haben will, muss man sich mühsam erarbeiten, die kauft man sich einfach. Wenn ich Shakuhachi hören will, dann kaufe ich mir einfach eine Stereoanlage. Dann soll ich das selbst pusten. Zum Beispiel. Und ich habe überhaupt keinen Widerstand. Ich habe so viel Geld, dass es mir egal ist. So weit, so gut. Aber da kann man eben auch sehen, gerade an diesem Beispiel, die Götterwelt hört halt irgendwann auf. Auch wenn ich mein ganzes Leben lang gesund gelebt habe, altern werde ich trotzdem. Das wird irgendwann auf jeden Fall passieren. Und auch meine Kräfte oder die Tatsache, dass ich akzeptiert war, dass ich eine bestimmte Stellung erreicht habe, das wird irgendwann auch verschwinden. Wenn ich älter werde, wenn meine Kräfte nachlassen. Das heißt, die Götterwelt ist auch endlich. Und deswegen ist die Menschenwelt die beste. So viel zum Rat des Lebens. Und deswegen geht es im Buddhismus darum, nicht eine Wiedergeburt zu kriegen, sondern rauszukommen. Nicht irgendwo in diesem Rad, in diesem Speichen drin zu bleiben, sondern die Drehung des Rades verlassen. Man könnte auch sagen, wir versuchen zur Narbe zu kommen. In die Mitte gibt es keine Bewegung mehr. Das Leiden besteht eigentlich darin, dass man dauernd rumherum gewirbelt wird. Und westliche Bewunderer des Buddhismus halten halt dieses Herumwirbeln dieser Achterbahn für wünschenswert. Eigentlich geht es im Buddhismus darum, aus dem Rad rauszukommen. Und der Weg dahin zu kommen ist, ein Buddha zu werden, den eigenen Geist durch Satori verwirklichen. Was ist der eigene Geist? Basui sagt, vor der Geburt von Vater und Mutter und also auch vor der eigenen Geburt bestand er und besteht immer da, bis heute unwandelbar und ewig als das ursprüngliche Wesen aller Geschöpfe. Urantlitz. Von lauterster Reinheit wird dieser Leib geboren, wird er nicht neu erschaffen, stirbt dieser Leib, geht er nicht zugrunde. Kein Merkmal von männlich oder weiblich, keine Färbung von gut oder böse. Ich habe diesen Text unter anderem deswegen gewählt, weil er ein wenig aus buddhistischer, aus Zen-Perspektive eine Illustration dessen ist, was Ramana Maharshi erzählt, wenn er über das Selbst spricht. Was Basui hier mit dem Geist bezeichnet, oder mit dem Urantlitz, das ist das, was Ramana Maharshi das Selbst nennt. Das Selbst ist das, was da ist, bevor mein Ich entsteht. Einfach nur Gewahrsein im Grunde genommen. Und das Gewahrsein hat eigentlich keine Färbung. Es ist nicht gut, es ist nicht böse, es ist einfach nur Gewahrsein. Es ist auch nicht männlich oder weiblich, es hat keine Eigenschaften. Wollt ihr zur Erleuchtung gelangen, müsst ihr daher vor allem in den Urquell blicken, dem die Gedanken entspringen. Beim Schlafen und Wachen und allen Verrichtungen, im Stehen und Sitzen, fragt euch einzig zutiefst, was ist mein eigener Geist? Voller Verlangen, das zu begreifen. Dies nennt man Schulung oder Erforschen oder Wille zur Wahrheit oder Verlangen nach Erkenntnis. Und dies Erforschen des eigenen Geistes, das eben ist Zazen. Es ist weit besser, festen Willens in den eigenen Geist zu blicken, denn 1000, 10.000 Jahre lang täglich voll Eifer, 1000, 10.000 Sutras und Dharani zu lesen und anzustimmen. Solche Bemühungen sind doch nur Äußerlichkeiten und bringen nur auf kurze Zeit Glück und Frieden. Dann erlischt solch Glück und Frieden wieder und abermals erleidet ihr die Pein der drei bösen Pfade. Da das Erforschen des eigenen Geistes schließlich zur Erleuchtung führt, ist es Anlass, Grundursache, ein Buddha zu werden. Auch wer die 10 bösen Werke und die 5 Todsünden begangen hat, wird, wenn er sich entschlossen umkehrt und sich zur Erleuchtung bringt, in einem Nu ein Buddha. Aber es geht nicht an, Böses zu tun und sich auf Satori zu verlassen. Wer sich solchem Wahn hingibt und böse Pfade wandelt, den kann kein Buddha und kein Patriarch retten. Wollt ihr zur Erleuchtung gelangen, müsst ihr daher vor allem in den Urquell blicken, dem die Gedanken entspringen. Das ist genau die Anweisung, die Ramana Maharshi nennt. Suche das Selbst. Frage dich, wer bin ich? Das ist übrigens fast wörtlich auch die gleiche Beschreibung, wie sie im Mumonkan kommt. Beim ersten Koran schon bei Mu. Auch bei Mu geht es darum, zur Quelle deines Geistes zurückzukehren. In den Urquell blicken, dem die Gedanken entspringen. Normalerweise beschäftigen wir uns mit unseren Gedanken. Und dadurch geben wir ihnen Wirklichkeit. Erst muss ein Gedanken einfach nur da. Irgendetwas ist passiert. Irgendwelche Ereignisse. Dadurch, dass wir uns ihm gegenüber positionieren, ihm gegenüber eine Position einnehmen, wie das ist ein guter Gedanke, das ist ein schlechter Gedanke, das ist ein schöner Gedanke, das ist ja ein schrecklicher Gedanke. Dadurch machen wir sie erst wirklich. Und damit machen wir uns wirklich. Diese Gedanken erschaffen mein Ich. Dadurch, dass ich Stellung nehme gegenüber meinen Gedanken, erschaffe ich erst mein Ich. Der Urquell ist das, was vor den Gedanken ist. Könnt ihr euch einfach vorstellen, es gibt eine große Wasseroberfläche, ein See oder ein Teich, und auf der Oberfläche sind Wellen. Es ist dem Teich oder dem See vollkommen egal, ob da Wellen drauf sind. Wenn wir auf einen See gucken, auf den See unseres Geistes, sind wir die ganze Zeit mit diesen Wellen beschäftigt und versuchen, diese Wellen zu kontrollieren. Kann jeder auch mal ausprobieren. Ich habe das mal jemand als Übung gegeben oder vorgeschlagen. Nehmt einfach eine Schale, tut da eine Flüssigkeit rein, jetzt haben wir keine mehr. Und haltet die einfach so frei in der Hand. Weil ihr ein bisschen zittert, wird es Wellen geben. Dann könnt ihr einfach versuchen, die Hände so zu bewegen, dass die Wellen aufhören. Kann man stundenlang machen. Würde natürlich niemand machen, aber mit unserem Geist gehen wir so um, dauernd. Als würde das funktionieren. Jetzt müssten wir einfach nur weitere Gedanken hinzupumpen und dann sind die Wellen irgendwann weg. Also, es geht überhaupt nicht darum, die Wellen loswerden zu wollen, sondern es geht darum, sich mit den Wellen gar nicht zu beschäftigen. Lass die Wellen noch Wellen sein. Ob die ruhig sind oder ob die wilde Brecher sind, das ist vollkommen egal. Das ändert nichts an dem Urquell. Ihr müsst in den Urquell blicken, dem die Gedanken entspringen. Wie macht man das? Beim Schlafen und Wachen und allen Verrichtungen im Stehen und Sitzen fragt euch einzig zutiefst, was ist mein eigener Geist? Voller Verlangen, das zu begreifen. Was ist mein eigener Geist? Das heißt, ich gehe jedes Mal, wenn ein Gedanke oder irgendetwas auftaucht, nicht in diesen Subjekt-Objekt-Modus, ich sehe diesen Gedanken, ich finde diesen Gedanken gut, ich finde den Gedanken schlecht, sondern ich kümmere mich nicht um den Gedanken, ich kümmere mich immer um dieses Wahrnehmen. Ich konzentriere mich immer auf den oder das, was das wahrnimmt. Das nimmt diesen Gedanken ganz viel Kraft. Wenn ich einem Gedanken Kraft geben will, muss ich versuchen, ihn loszuwerden. Nichts gibt einem Gedanken mehr Energie und mehr Wirklichkeit, als wenn ich mich mit ihm beschäftige. Zum Urquell blicken heißt also einfach zu versuchen, nicht bei den Gedanken zu bleiben, sondern zurückzugehen zu dem oder das, was wahrnimmt. Und dies Erforschen des eigenen Geistes, das eben ist Zazen, sagt Basui. Das ist genau der Punkt. Darum geht es bei Zazen. Nur darum geht es bei Zazen. Wenn du das tust, egal wo du es tust, egal in welcher Haltung du das tust, ist das Zazen. Wenn du in genau der richtigen Haltung sitzt, stundenlang richtig und deinen Atem regelst und keine Ahnung, was für Techniken du benutzt, um deinen Geist zu manipulieren, dann ist das nicht Zazen, auch wenn das von außen so aussieht. Es ist weit besser, festen Willens in den eigenen Geist zu blicken, denn 1000, 10.000 Jahre lang täglich voll Eifer 1000, 10.000 Sutras und Dharani zu lesen und anzustimmen. Ja, Sutras und Dharani lesen und rezitieren bringt gutes Karma. Das ist der Grund, warum wir hier auch rezitieren. Denn wenn man Dharanis liest und schnell rezitiert, hat der Geist keine Möglichkeit, sich mit seinen Gedanken zu beschäftigen. Erstmal. Deswegen schafft das eine Zeit lang Ruhe. Und wenn man das 1000, 10.000 Jahre lang voll Eifer macht, kommt man vielleicht auch in die Götterwelt. Das sind wirklich Methoden, um den Geist zu reinigen. Aber Basui sagt, solche Bemühungen sind doch nur Äußerlichkeiten und bringen nur auf kurze Zeit Glück und Frieden. Dann erlischt solch Glück und Frieden wieder und abermals erleidet ihr die Pein der drei bösen Pfade. Die drei bösen Pfade sind die drei unangenehmen, die drei offensichtlich unangenehmen Teile der sechs Welten. Also die Tierwelt, die Welt der hungrigen Geister und die Höllenwelt. Das gute Karma aus der Rezitation, der klare Geist verschwindet wieder. Kann jeder auch sehen. Wenn man Kinder sieht, stellt man fest, dass sie oft einen sehr offenen Geist haben, nicht so einen verbohrten Geist wie wir, nicht so egoistisch und so weiter. Aber wenn man sich selbst anguckt, wir waren alle mal Kinder, das hat nicht geholfen. Das hat uns nicht davor geschützt, so zu werden, wie wir jetzt sind. Mit unseren Ausflügen in die drei bösen Pfade. Also, den Geist beruhigen und sich gutes Karma schaffen, fühlt sich eine Zeit lang gut an, ist aber nicht nachhaltig, wie man heute sagen würde. Da das Erforschen des eigenen Geistes schließlich zur Erleuchtung führt, ist es Anlass und Ursache, ein Buddha zu werden. Andersrum könnte man auch sagen, das ist der einzige Weg zur Buddhaschaft. Selbsterforschung. Nur durch Erkenntnis, wirklich nur durch Erkenntnis, löst sich Anhaftung an die Vorstellung, an ein Ich im Buddhismus auf. Es gibt keinen anderen Weg. Erkenntnis heißt jetzt nicht unbedingt rationale, abstrakte Erkenntnis, sondern wirklich, du siehst es. Du lügst nicht mehr deshalb, weil in irgendeinem Sila steht, Lügen ist doof und irgendjemand das mal aufgeschrieben hat, sondern weil du in dem Moment erkennst, wo du lügst, das fühlt dich nicht gut an. Das ist nicht gut. Und nicht, weil irgendjemand das gesagt hat, sondern weil du es selbst erkennst. Auch wer die 10 bösen Werke und die 5 Todsünden begangen hat, wird, wenn er sich entschlossen umkehrt und sich zur Erleuchtung bringt, in einem Nu ein Buddha. Was die 10 bösen Werke sind, weiß ich jetzt nicht. Die 5 Todsünden habe ich sicherheitshalber vorher nachgeschlagen. Die 5 Todsünden sind Vatermord, Muttermord, ein Ahad töten, ermorden, ein Buddha verwunden und die Sangha spalten. Vatermord und Muttermord nachvollziehbar. Ein Ahad umbringen. Da könnte man sich schon fragen, was ist daran so schlimm? Denn der hat es ja geschafft in buddhistischer Sicht. Der hat keine Wiedergeburten mehr, der kommt nicht wieder. Also für den ist das nicht so schlimm. Dem ist es wahrscheinlich auch relativ egal. Aber es gehört aus irgendwelchen Gründen zu den Todsünden. Beim Buddha ist es nur verwunden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also entweder, weil man davon ausgeht, dass ein Buddha so viel wertvoller ist als ein Ahad, dass nur das Verwunden genauso schlimm ist wie das Ermorden eines Ahads, oder weil es einfach nicht geht. Und ich glaube, da spielt beides mit rein. Todsünde Nummer 5 ist die Sangha-Spalten. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Es gibt einen historischen Hintergrund. Der Vetter des Buddha, Devadatta, hat versucht, als klassischer hungriger Geist, selbst die Position des Buddha einzunehmen und hat das darüber versucht zu erreichen, dass er andere Regeln eingeführt hat. Also er hat gesagt, dass die Regeln, die der Buddha vorgeschlagen hat, zu lasch sind, weil sie unter anderem beinhalten, dass die Mönche Fleisch essen dürfen und sogar müssen, wenn sie auf dem Bettelgang sind, kriegen sie nämlich irgendetwas. Und wenn die Laien ihnen als Essensspende Fleisch geben, dann müssen sie das essen, müssen grundsätzlich alles essen, was sie kriegen. Und die Mönche haben auch das Recht, in überdachten Behausungen zu leben, außerhalb des Waldes. Und alle diese Sachen wollte Devadatta streichen, wollte halt richtig Zucht und Ordnung in den Orden bringen und auf diese Art und Weise sich vom Buddha profilieren. Und Devadatta hat übrigens auch versucht, den Buddha umzubringen, hat Elefanten auf ihn gehetzt, sagt man. Was dann letztendlich dazu führte, dass er ein schreckliches Karma gekriegt hat. Das ist die historische Geschichte. Tatsächlich weiß ich gar nicht, was man heutzutage tun könnte, um eine Sangha zu spalten. Denn die buddhistische Gemeinschaft hat sich längst gespalten in ganz viele verschiedene Schulen. Es gibt zum Beispiel auch in der DBU zurzeit Probleme mit einzelnen Gruppen. Aber was genau damit gemeint ist, die Sangha zu spalten, ist schwer zu sagen. Gut, also auch wenn man fest davon überzeugt ist, dass es so etwas wie Satori gibt und dass Satori wirklich in der Lage ist, alle Sünden auszulöschen, darf man trotzdem Vater und Mutter nicht umbringen, auch keine Ahads. Keine Buddhas verwunden und keine Sangha spalten, das funktioniert nicht. Wer sich solchen Wahn hingibt und böse Pfade wandelt, den kann kein Buddha und kein Patriarch retten. Gut, soweit für heute. Das heißt, fragt euch einfach, was ist euer eigener Geist? Vielen Dank.